Ja, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich kündige es mal gleich an. Ich fürchte, oder ich werde in der Predigt in ein Predigt-Du hineinrutschen. Das ist in keinster Weise respektlos gemeint, sondern schöpfe ich aus der Nähe des Wortes Gottes, das uns manchmal so nahe liegt. Dann kommt meine alte Tätigkeit über, wo ich als Pastor einfach im Du war. Ich hoffe, dass es wird richtig verstanden. Ja, das Thema lautet, oder ich führe einmal das Thema ein, wenn das Leben nicht verspielt. Und da einmal eine PowerPoint-Folie, die das irgendwie vielleicht symbolisiert, wo, indem wir uns alle täglich spüren und empfinden, wenn das Leben nicht verspielt. Ich denke bei diesem Bild an einen Ringkampf, vielleicht einen Boxkampf. Und wenn es nicht verspielt, dann hat da der Gegner 2, 3 fiese Haken schon verteilt, wo man denkt, das war so, aber nicht ganz in Ordnung. Mir fehlt die Luft. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächste Runde überstehen soll und merke, da habe ich hier schon einen Macken, da habe ich dort schon etwas irgendwie abbekommen, wo ich sage, das wirkt noch nach, den spüre ich noch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so manche von uns in dieser Zeit eigentlich so geht, dass man sagt, da irgendwie haben wir alle schon ein paar Runden Ringkampf hinter uns. Ich habe das da letzt gelesen auf einem Blog, da schrieb einer, eigentlich ist keiner in Corona-Zeiten noch wirklich gut gelaunt bei diesem Thema. Selbst den Optimistischen fällt es schwer, das noch wegzudrücken und irgendwie ein Lächeln heraufzubeschwören. Sobald die Kamera im Zoom-Meeting aus ist, geht dann oft auch das Lächeln, weil die Kraft weg ist. War so beschrieben und ich dachte mir, ja, holt mich doch auch etwas ab, diese Beschreibung. Es ist anstrengend. Das geht schon seit über einem Jahr. Wir haben jetzt bei meinem Sohn, er wurde 8, das zweite Mal seinen Geburtstag unter Corona-Bedingungen gefeiert. Also gefeiert. So langsam geht die Kraft aus. So langsam wird man müde. Reserven werden nicht wirklich aufgefüllt. Es ist schon wie so ein Ringkampf, der schon zu viele Runden geht. Und man hat einfach schon ein paar fiese Haken bekommen. Und dabei hat jeder von uns, so denke ich, schon seine eigenen Ringkämpfe, große oder kleine, ganz unabhängig von der Pandemie. Aber jetzt geht die schon ein Jahr. Und man hat schon seit einem Jahr zu kämpfen mit Distanz, mit Lockdown, mit Einschränkungen. Psychologen vermutlich werden da noch jahrelang Doktorarbeiten schreiben, was das mit der Psyche eines Menschen macht. Es ist, wenn das Leben nicht verspielt, wenn es unfair ist. Heute, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, ich denke, wir alle haben da Beispiele en masse. Heute will ich aber ermutigen. Ich will ermutigen, noch für die nächste Woche noch einmal in diesen Ringkampf, in diesen Ring einzusteigen. Noch einmal reinzugehen, sagen, ich gebe mir diesen Kampf nochmal. Ich gebe mir diesen Kampf Homeschooling, ich gebe ihn mir nochmal. Ich gehe nochmal ins Homeoffice, ich mache das nochmal. Ich gehe nochmal auf die Arbeit unter ganz anderen Bedingungen, wie ich es eigentlich haben will. Ich mache das nochmal. Und dazu will ich ermutigen. Und eigentlich ist es mein Wunsch, dass wenn wir ein bisschen Glück haben, oder ich formuliere anders, wenn wir Gnade haben, dass wir dann nicht mit hängenden Händen in diese Woche, in diese nächste Runde gehen, sondern die Hände irgendwie hochnehmen und sagen, okay, die ganze Sache mit Corona, ein K.O.-Schlag wird das nicht mehr, ein K.O.-Sieg. Siegreich gehen wir aus dieser Sache so nicht raus. Aber vielleicht, also nicht mit K.O., aber vielleicht ein Sieg nach Punkten. Dass wir diese Woche sagen, ich werde nicht nur irgendwie das Homeschooling durchbringen, sondern ich werde dazu schauen, dass mein Kind, mein Teenager oder je nach Situation, dass ich da echt motiviert reingehe. Die Arme hochnehmen, sag, was ist diese Woche alles drin? Oder sagen, ich will nicht nur irgendwelche Meetings haben, ich will die Stimmung setzen, ich will, dass es eine positive Stimmung ist, dass sie voller Energie ist und man motiviert ist, sagen, wir gehen weiter, ein Sieg nach Punkten in dieser Runde. sagen, jetzt gehen wir diese Woche gehen wir an. Noch einmal in den Ring und dann ein Sieg nach Punkten. Dass man vorankommt und irgendwie spürt, man lässt sich nicht kleinkriegen. Diese Woche werde ich mich von Pandemie und Umständen, von diesen Schlägen nicht in die Knie zwingen lassen. Die Hände heben und reingehen. Noch eine Runde. Das ist mein Wunsch, zu dem ich motivieren will. Und dazu will ich in ein Gleichnis schauen, das Jesus uns erzählt hat. Und er läutet dieses Gleichnis ein und sagt, ich will das Gleichnis euch geben, euch zu ermutigen, durchzuhalten und ausdauernd zu sein. Und da denke ich an einen Ringkämpfer. Und er beschreibt uns gleich am Anfang dieses Gleichnisses. Wir finden es im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Und dort gleich im Vers 2 beschreibt er uns den Gegenspieler, den Gegner. Und da heißt es, in einer Stadt gab es einen Richter. Und jetzt wird uns dieser Richter, sein Charakter, sein Wesen ein bisschen vor Augen gezeichnet, der weder der Gott nicht fürchtete und keinen Menschen scheute. Ich stelle mir hier einen harten Brocken vor. Einen Mann, wenn er Richter war, in Israel in der damaligen Zeit war das ein Mann gewesen sein, der einiges an Lebensjahre hatte, an Erfahrung, der sicherlich Weisheit hatte, der sich gut auskannte in der Gesellschaft, im Gesetz, der mit allen möglichen Wassern gewaschen war. Jetzt wird er uns nicht freundlich vor Augen gemalt, der fürchtete Gott nicht und scheute keinen Menschen. Der hat schon so manchen Kampf gekämpft. Und vermutlich, sonst wäre er nicht, wo er ist, siegreich gewonnen. Jetzt heißt es im nächsten Vers, und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinen Gegnern. Jetzt klingelt da vorne mein Handy. Wenn da jemand den Wecker mal ausschaltet, das liegt da. Das ist der Wecker, Beispiel für Homeschooling. Jetzt kam es mir 18.30 Uhr, muss ich meinem Sohn immer im Kopf rechnen, Aufgaben stellen. Ich denke, wessen Handy klingelt es? Jetzt ist meins. 18.30 Uhr, jetzt sollte ich ihm Kopfrechenaufgaben stellen. Er ist in der zweiten Klasse, Aufgaben im Homeschooling. Nächste Woche steige ich da mit der erhobenen Fäusten wieder in den Kampf. Aber diese Frau, diese Witwe, die kommt immer wieder zu ihm, sagt, verschaffe mir Recht. Und das finde ich spannend. Hier haben wir eine Frau, die in den Ring steigt. Wir haben hier ein Ringen um Recht. Und das haben wir mit zwei Stereotypen. Eigentlich geht es gar nicht stereotypischer. Wir haben einen Mann und eine Frau. Zwei Gegensätze oder Unterschiede. Und dann haben wir die eine Person hat Macht. Das ist der Mann, der Richter. Und die andere Person, die Frau, sie ist machtlos. Sie hat keine Chance. Und die zwei stehen sich gegenüber. Die eine hat Angst. Sie hat schon alles Mögliche verloren und es ist spitz auf Knopf, dass sie noch mehr verliert. Der andere hat keine Angst. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Eine Frau, warum sollte er vor ihr Angst haben? Aber es ist ein Kräftemessen. Diese Frau, es ist eine Witwe. Das griechische Wort für Witwe, das hat einen gewissen Bedeutungsspektrum. Man kann auch sagen, es ist eine alleinstehende Frau. Es muss nicht gleich eine Frau sein, die ihren Mann durch Tod verloren hat, eine Witwe, wie es in unserem Sprachgebrauch üblich ist. Es kann auch eine Geschiedene sein, eine alleinstehende Frau. Die Sache ist, die im damaligen Israel, in der Antike, war es nicht vorgesehen, dass eine Frau alleinstehend ist. Das gab es nicht. Das kommt nicht vor. Entweder ist sie verheiratet und dann ist ein Mann vor ihr, oder sie ist im Haus ihres Vaters, das auch ein Mann vor ihr ist. Eine alleinstehende Frau in der damaligen Situation gab es nicht und war auch nicht vorgesehen. So hat eine Frau auch hat nur eingeschränkte Rechte im Handel, in der Wirtschaft, hat nur eingeschränkte Rechte vor Gericht. Das Wort eines 12- oder 13-jährigen Jungen der in der damaligen Gesellschaft ein Erwachsener war, hat mehr Gewicht als das Wort einer Frau vor Gericht als Zeuge. Verträge, Handelsverträge, Abmachungen, wirtschaftlich irgendwie unterwegs sein, da war eine Frau unglaublich eingeschränkt. Eigentlich war es unmöglich. Und so eine Frau haben wir hier. Sie hat per Gesetzeslage keine Möglichkeiten. Sie kann nichts machen. Ich stelle mir vor, dass diese Frau verheiratet war, das Leben ihr offen stand. Ich stelle mir vor, sie hat Kinder, vielleicht 2 oder 4, 5, einige. Und dann stirbt ihr Mann, vielleicht an einer Krankheit, an einer Verletzung. Auf dem Acker irgendwie vom Rind gestoßen. Ich stelle mir vor, dass diese Frau plötzlich einiges an Schwierigkeiten bekommt, weil der alles händelt, der auf dem Markt ist, der die körperliche Kraft eingesetzt hat, während sie die Kinder erzogen hat, ist nicht mehr da. Und dann muss sie irgendwie vielleicht Darlehen von einem Rind oder von einem gepachteten Acker, muss sie zahlen. Und hier kommt sie in Probleme hinein. Da stehen Gläubiger ihr gegenüber und sagen, du schuldest uns. Und sie hat keine Chance. Vielleicht muss sie bald ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen und sich selber mit dazu. Wird einfach verkauft. Oder sie muss flüchten und geht zu einem von den Horden von Menschen, die es in Palästina zur Zeit Jesu zuhauf gab, die in den Höhlen wohnen, weil sie alles verloren haben. Aber diese Frau, sie steigt in den Ringkampf. Es heißt in dem Text, immer wieder kam sie zu dem Richter. Immer wieder, ich stelle es mir täglich vor, kommt sie zu diesem Richter, steigt in den Ringkampf und fordert. Steigt in den Ringkampf und sagt, ich gebe mir die Konfrontation, ich gebe nicht auf. Ich bleibe nicht passiv, ich werde aktiv und zwar immer wieder. Ich glaube nicht, dass die Not oder die Unzufriedenheit sie immer wieder in den Ringkampf hineingebracht hat. Not und Unzufriedenheit kann ein Anlass sein, aktiv zu werden. Kann auch ein guter Anlass sein, aktiv zu werden. Wenn da Not da ist, werd aktiv und schau, wie kannst du ihr begegnen. Aber letztlich braucht doch der Mensch etwas Tiefergründiges. Nicht nur einen Anlass, sondern einen Grund. Sagt, dafür setze ich mich ein. Dafür steige ich in den Ringkampf. Und ich glaube, das war bei der Frau ihre Perspektive. Sie sagt, da habe ich ein Ziel, da will ich hin. Diese Frau steigt in den Ringkampf und gibt sich die Konfrontation mit dem Richter. Immer wieder. Aber was gibt ihr die Perspektive? Was hilft dir aufzustehen und die Fäuste zu heben und sagen, ich gehe da rein? Wir hatten diesen Vers gerade angeschaut. Was fordert sie? Ich finde das unglaublich spannend, was diese Frau nicht fordert. Sie geht nicht zu diesem Richter und sagt, sei mir gnädig, drücke ein Auge zu oder schenk mir das Geld. Siehst du meine Not, hier meine Kinder, meine Situation? Sie kommt nicht und sagt, lass mal die 5 Grade stehen. Das macht sie nicht. Sie sagt nicht, schenk mir Barmherzigkeit. Diese Frau, die gefällt mir, die hat Charakter. Diese Frau, sie geht zu dem Richter und sagt, verschaffe mir Recht. Verschaffe mir Recht. Jetzt kann man sich fragen, auf welches Recht beruft die sich denn? Die hat doch kein Recht. Nach damaliger Gesetzesgrundlage, was will sie denn tun? Der Richter würde sagen, ja, du hast kein Recht. Vielleicht, wenn die Situation so war, da waren Schulden. Das Geld wurde aufgenommen, es muss zurückgezahlt werden. So ist die Gesetzesgrundlage. Was willst du von mir? Aber diese Frau sagt, verschaffe mir Recht. sie spielt nicht oder bezieht sich nicht auf die Gesetzesgrundlage, die in der damaligen Zeit herrschte. Sie will auf das Recht, ja die Gerechtigkeit Gottes, wie wir sie im Alten Testament überliefert haben. Und sagen, ich will, dass du mir das Recht verschaffst, wie Gott es mir verschafft. Die Gerechtigkeit Gottes, die wir im Alten Testament, wir haben sie gerade auch in vielen Psalmen, ich werde gleich zweimal zeigen, überliefert haben in der antiken jüdischen, hebräischen Kultur. Das ist eine Gerechtigkeit, die dann, ich sage einmal, zur Geltung gekommen ist, wenn jeder in der Gesellschaft fest im Leben steht. Wenn niemand zugrunde gerichtet ist, wenn niemand am Boden liegt, wenn alle fest im Leben stehen, wenn jeder dazugehören darf und niemand ausgeschlossen wird, wenn jeder die gleichen Möglichkeiten hat, sein Leben zu gestalten. Man könnte sagen, wenn es wirklich fair ist und noch mehr, dann ist es gerecht. Die Glückspilze und die immer Pech haben, wenn beide gleichermaßen fest im Leben stehen und man zusammenhält, das funktioniert nur durch Zusammenhalt. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes, sie ist manchmal so weit entfernt von der Realität, man kann von Licht und Dunkel manchmal sprechen. Und da sagt diese Frau, verschaffe mir Recht. Warum? Weil sie weiß, Gott ist ein Schöpfer. Und wenn da keine Möglichkeiten für Gerechtigkeit ist, kann Gott Gerechtigkeit schaffen, Möglichkeiten schaffen, wie er Licht mitten in der Finsternis geschaffen hat. So heißt es im Psalm 10, Vers 17 und 18, heißt es, das Verlangen der Gebeugten hast du vernommen, Herr. Fest machst du ihr Herz, neigst ihr Ohr, um Recht zu schaffen, den Verwaisten und Bedrückten. Keiner wird mehr gewalttätig sein auf Erden. Das ist das Gericht Gottes. Er schafft Recht. Er schafft es. Möglichkeiten, Perspektiven, Gerechtigkeit, dass Menschen fest im Leben stehen und nicht auf den Knien kriechen müssen. Es heißt im Psalm 103, Vers 6, und einer der schönsten Psalmen, die wir haben, so finde ich, da heißt es in Vers 6 und 8, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Und dann wird das beschrieben. Wenn der Herr Gerechtigkeit schafft, man könnte auch sagen, wenn Gott der Richter richtet, das ist voller Barmherzigkeit und Gnade. Das ist ja Gnade und Barmherzigkeit. Das ist voller Güte und Geduld. Das ist der Herr. Das ist seine Gerechtigkeit. Er stellt die Menschen wieder auf ihre Füße. Es ist eine Gerechtigkeit, die schenkt, nicht die fordert, die herstellt. Eine herstellende Gerechtigkeit. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wir haben das in unserem Sprachgebrauch noch beim Zimmermann. Wenn die Zimmermänner ein Dach aufrichten, hat die Schaffe das Dach. Gell? Das habe ich im Kindergarten, als er noch offen war, auf dem Weg dorthin meine Tochter immer hinzubringen, da haben die Zimmermänner das Dach abgedeckt und neu eingedeckt und alles isoliert und gemacht und getan. Die haben ein Dach gerichtet, Richtfest haben die gefeiert. Na gut, in dem Fall jetzt nicht, weil es war ja schon aufgerichtet. Aber da kennen wir das noch, wenn etwas hergerichtet, hergestellt wird. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und diese Frau, ich glaube, sie war gut in dem Psalmen unterwegs und hat dieses Gebet wahrscheinlich daheim gebetet und gesagt, Gott, richte du mich. Du bist der oberste Richter, richte mich, nimm dich meiner Sache an und stell mich wieder auf die Füße. Und dann geht sie Kraft dieses Gebetes, Kraft dieses Richters, geht sie zu dem Richter ansässig im Ort und sagt, schaffe mir Recht. Und sie hat die volle Kraft der Gerechtigkeit Gottes in ihrem Rücken diese drückt und schiebt und die Fäuste hochhalten lässt. Die Geschichte oder das Gleichnis geht dermaßen aus, dass dieser Richter sagt, wenn ich, das habe ich auch noch diesen Vers, da heißt es, eine Zeit lang wollte er nicht, danach sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, dieser Witwe will ich. Dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mir ins Gesicht schlägt. Und dann verschafft ihr ihr Recht, dieser Richter. Aber ich könnte mir vorstellen, was passiert wäre, wenn er ihr kein Recht verschafft hätte. Wenn dieser Richter das noch hinausgezögert hätte. Da hat es eine Geschichte von einer Frau, die hat sich in Nordindien abgespielt, im Nordosten von Indien. Sampath Pal heißt diese Frau. 1958 ist sie geboren, sie wurde mit 11 verheiratet, mit 15 war sie das erste Mal schwanger. Und als erwachsene Frau hat sie 5 Kinder. Alles normal im Nordosten von Indien. Aber dann kommt ein Tag, dass Sampath Pal auf dem Markt unterwegs war und dort schrie ein Mann seine Ehefrau an. Für sie, für Sampath Pal, irgendein Mann, ein Ortsansässiger. Und dieser Mann schreit seine Ehefrau an. Wohl in der Gegend auch normal und üblich und die Männer können dort wohl, aus der Überlieferung, ich habe es nur gelesen, tun, wie sie wollen mit ihren Frauen. Keine Frau in der Gegend wagt es, ihrem Mann zu widersprechen. Aber Sampath Pal geht auf diesen Mann zu und schreit ihn an. Stellt sich zwischen ihn und seine Ehefrau, stellt sich dazwischen und schreit zurück. Was macht dieser Mann? Er schlägt sie. Und Sampath Pal wurde geschlagen, liegt am Boden. Ein Tag später kommt Sampath Pal und steigt in den Ringkampf. Sie kommt wieder. Sie kommt auf den Markt. Sie sucht diesen Mann. Das ist, ich muss sagen, nicht ganz ein pädagogisches Beispiel, aber mir gefällt die Energie dieser Frau. Die hat einen Stock dabei. Und 5 weitere Frauen. Und sie zeigen diesem Mann, wie man mit einer Frau nicht umzugehen hat. Diese Frauen, sie haben eine Gulabi-Gang gegründet. Gulabi-Gang, es heißt die Rosa-Gang. Rosa, weil sie eine rosa Schärpe tragen, diese Frauen. Damit sind sie zu erkennen. Und sie sorgen dafür, dass Frauen in dieser Gegend nicht mehr schlecht behandelt werden. Und dann sagt sie in einem Interview, eigentlich ist das keine Gang im eigentlichen Sinne. Es ist eine Gang für die Gerechtigkeit. Ich glaube, der Richter in dem Gleichnis, irgendwann hat der gedacht, wenn ich ihr nicht Recht verschaffe, dann kommt die mit ganz anderen Hebeln als nur das Wort Gottes. Und das allein, das genügt auch schon. Diese Frau, sie war im Gleichnis hergestellt, hingestellt. Ich glaube, sie hat im Gebet dieses es gelernt und gesagt, Gott richte mich. Und wenn Gott einen Menschen richtet, einen Menschen aufrichtet, kann niemand diesen Menschen auf die Knie zwingen. Dann kann man gerade stehen. Und dann heißt es, so der Herr abschließend, sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen, und sollte er ihre Sache aufschieben? Und die Antwort ist klar, Gott wird es nicht. Wenn schon dieser ungerechte Richter Recht verschafft, wie viel mehr nimmt sich Gott unsere Kämpfe an? Wie viel mehr kommt Gott uns entgegen und richtet uns auf und schafft Gerechtigkeit und gibt uns die Kraft, noch eine Runde, noch einmal in den Ringkampf zu steigen und sagen, ich gebe mir diesen Kampf nochmal. Ich werde es mir noch einmal geben, aber irgendwie nicht mit herabhängenden Händen, sondern ich will einen Sieg nach Punkten heimfahren. Was sagt nach dieser Woche, nach diesem Monat, nach dieser Zeit, vielleicht sagst du, deine Kraft, sie ist ein bisschen oder sehr stark erschöpft, ich weiß nicht, wie ich in den Montag hinein soll, dann sage ich dir, Gott will dich aufrichten. Er will dir Gerechtigkeit schenken, dass du nicht auf den Knien kriechst, sondern sagst, ich, ich habe die Kraft, da hineinzugehen. Gott sei mein Richter. Ich kann nicht mehr. Greif mir unter die Arme. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die er schenken will. Ich habe noch eine Geschichte, sie ist eine meiner Lieblingsgeschichten, ich muss sie noch erzählen. Von Derek Redmond. Derek Redmond war olympischer Schnellläufer, war Renner. 1988 war er auf seinen ersten Olympischen Spielen in Seoul und er war bis zur damaligen Zeit, da war er schon Rekordhalter, britischer Rekordhalter über 400 Meter. Und dann war er jetzt in Seoul in Südkorea und will dort den Sieg für England holen. Doch in Südkorea verletzt er sich an der Achillessehne und nach 1,5 Minuten ist sein Lauf schon beendet dort in Südkorea. 4 Jahre später, 1992, nach vielen OPs, nach einiger Zeit an Rehabilitierung und Physiotherapie und OPs, ist er wieder zu den Olympischen Spielen, ist er in Barcelona, der steigt wieder in den Kampf. Er hatte 8 Operationen schon hinter sich zu dieser Zeit, aber er war gute Zeit gelaufen, hochtrainiert, er wird wieder hingeschickt. Alles scheint gut zu gehen in Barcelona. Bestzeit im ersten Lauf, Sieg im Viertelfinale, jetzt nur noch das Halbfinale und die Medaille ist ihm sicher. Dann Genugtuung für dieses Desaster 88 in Seoul. Mit ihm ist zu rechnen. Er kniet am Startblock, 26 Jahre jung. Ein sonniger Augusttag, optimistisch, das Ziel vor Augen. Der Startschuss fällt und Redmond fängt gut an. 100 Meter, bei 100 Meter liegt er auf Platz 2. Bei 200 sieht es auch noch gut aus. Der läuft da durch, der schafft das. Doch dann, bei 250 Metern stoppt er abrupt. Der Athlet, er bleibt von jetzt auf gleich stehen, ein Schmerz. Zerfurchtes Gesicht fängt an zu humpeln und hält sich den rechten Oberschenkel. Die Kamera geht näher auf diesen Mann, es ist Derek Redmond. Andere laufen an ihm vorbei und man sieht im Stadion, wie er da ist, voller Schmerzen. Jeder würde verstehen, wenn er stehen bleibt, wenn er sich von irgendjemandem raustragen lässt, aber nicht Derek Redmond, der humpelt weiter. Er sagt später, du bist nicht in einem Halbfinale und gehst nicht durch die Zielgerade. Der will einen Sieg nach Punkten. Der humpelt. 10 Meter, 20 Meter. Der bleibt nicht stehen. Es wird noch dramatischer. Plötzlich ist ein Tumult in den Zuschauertribünen. Ein Mann kämpft sich da durch, geht über die Absperrung, schiebt irgendwelche Security-Typen zur Seite. Es ist ein älterer Mann, Basecap auf dem Kopf und geht zu Derek Redmond, greift ihm unter die Arme und geht ihm vorwärts. Es ist sein Vater Jim Redmond. Dieses Bild fängt es ein. Der Schmerz, der Verlust, nicht da sein zu können, wo man eigentlich sein will. Aber Jim Redmond, sein Vater, er, der ihn am besten versteht, der bei den Trainingseinheiten dabei war, der mitgelitten hat in den OPs, der die Situation kennt wie kein anderer Mensch auf diesem Planeten. Er versteht ihn und genau er sagt, ich richte diesen Jungen auf. Ich helfe ihm auf. Und wenn er keine Kraft hat, dann trage ich ihn durch dieses Ziel. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wir kommen mit Gottes Gerechtigkeit nicht durch mit einer glänzenden Medaille. Die Ehre gebührt nicht uns. Aber Gottes Gerechtigkeit, sie richtet uns auf, dass wir durchs Ziel kommen, dass wir stehen können. Gott schafft uns Recht. Und er schafft es auch dir. Amen.